Moin und willkommen bei dem Paranormalen Archiv. Wir sind das Ruintaucher-Team.
Tobias.
Daniel.
Und ich bin Alex. Schön, dass ihr mit dieser Folge wieder dabei seid. Und wir haben uns ein Thema zu Herzen genommen, das uns von einem Zuhörer empfohlen wurde, und zwar der Untersberg. Und deswegen haben wir dieses Thema mal hervorgeholt. Auf Wunsch, das machen wir gerne. Das heißt, wenn ihr andere Wünsche habt, immer her damit.
Ja, tatsächlich.
Ja. Und wir freuen uns über, wenn ihr was wissen wollt. Und gerade der Untersberg, der ist ja sehr bekannt. Da gibt es sehr viele Klischees, sehr viele Vorurteile. Und das Schöne für uns, der Untersberg ist in einem Bereich für uns erreichbar. Richtig. Wie der Hoyabatsu, anders als der Akigogahara-Wald in Japan, der für uns wahrscheinlich immer unerreichbar sein wird. Und diesen Berg wollen wir euch heute mal vorstellen. Was geht mit diesem Berg ab? Wieso diese ganzen Geschichten? Was stimmt davon? Was stimmt nicht? Also würde ich sagen, tauchen wir mal direkt in dieses Thema ab.
Können wir sehr gerne machen. Wir fangen mit dem Spektakulärsten an. Und zwar, was ist der Untersberg? Der Untersberg ist ein markantes Kalkmassiv am Alpenrand, gelegen zwischen Bayern und Salzburg. Gehört zum Berchtesgadener Alpen und umfasst etwa 70 Quadratkilometer.
Ja, der Untersberg, der wird ja immer mit Salzburg in Verbindung gebracht, ne? Obwohl der ja noch in Deutschland gerade so steht.
Ja, so die letzte Ecke ist
da immer. Das ist echt der unterste rechte Zipfel von Deutschland, ja. Das ist ja ein Gebiet, wo wir überall Berge haben und alle lieben diese Berge. Also ja. Wenn du dort aus dem Flachland kommst, dann bist du dort wirklich fehl am Platz. Also so richtig.
Es ist halt ein sehr hoher, massiver Berg.
Ja, ich habe dort gelebt, auf westlich vom Untersberg und östlich vom Untersberg. Und ich habe diesen Berg jeden Tag gesehen, auf Arbeit, morgens und in der Freizeit. Und alle, die ich so kenne, sind immer auf die Berge gegangen, so den Bad Reichenhaller Hausberg oder die Berchtesgadener Hausberge. Aber irgendwie ist niemand aus meinem Umfeld auf den Untersberg gegangen. Jetzt nicht, weil der verflucht ist oder so, hat halt irgendwie keiner gemacht. Also der sieht auch sehr, sehr steil aus. Aber ich habe ja sehr viele verrückte Bekannte und auch sehr viele esoterische Bekannte. Und die schwören alle, dass das ein total magischer Ort ist und dass das ein super, weiß ich nicht, spiritueller oder energetischer Ort ist. Also das hört man immer von Leuten, die als Touristen kommen, aber irgendwie nie von den Leuten, die dort wohnen. Also der war jetzt nie irgendwie Gesprächsthema, der Untersberg dort, wenn man Feierabend hatte oder wenn man, sag ich mal, Kollegen in der Stadt getroffen hatte.
Es gibt ja auch eine Seilbahn da hoch, ne? Mhm. Also touristisch wird der wahrscheinlich sehr genutzt.
Das denke ich auch, dass der touristisch genutzt wird, na klar, ja.
Und du als Einheimischer, du kennst ihn ja, oder vielleicht, ich könnte mir vorstellen, ich mag ja auch nicht alles hier, wo ich jetzt gerade lebe.
Ja.
Also ich fahre ja auch woanders mal hin, das stimmt, um wieder was anderes zu sehen.
Aber die Leute dort sind wirklich verrückt und das meine ich jetzt nicht als Beleidigung, aber du hast da teilweise 60, 70-Jährige, die morgens zum Spaß einen Berg hochgehen und wieder runterkommen und unten dann frühstücken. Das machen die als Warm-up und ich hechel da 3 Stunden hoch und bin für 3 Tage geprägt und dann läuft so ein 70-Jähriger Mann an dir vorbei, der das als Frühsport macht. Das meine ich mit, die Leute dort sind verrückt. Die sind das halt von klein ab gewohnt. Ja. Berg hoch, Berg runter.
Ja.
Die kennen die Berge auch ganz anders, ne, logischerweise.
Richtig. Ja. Aber es wird natürlich auch so ein bisschen zum Alltag. Ich sag mal, du hast da in der Nähe gewohnt, du siehst den Berg jeden Tag. Und naja, das wird natürlich auch so ein bisschen zum Alltag,
ja, für jeden Fall. Jemanden.
Ja. Ja, und alles in allem zu dem, was du gerade gesagt hast, bei den Recherchen zu dem Berg stößt man natürlich sofort im Endeffekt auf die spirituellen Energien. Also da kommst du gar nicht drum herum, wenn du da ein bisschen dich drüber reinliest. Also dieser Berg ist für einige Leute schon, oder für viele Leute viel. Alles in allem gilt er tatsächlich als einer der unterschätztesten Berge in Deutschland bezüglich der Gefahr. Das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Einheimische den da jetzt nicht unbedingt sofort hochgehen, weil die das wissen einfach.
Ja.
Ist halt ein sehr gefährliches Gebirge generell. Wir hatten es ja vor dem Podcast ja auch schon angesprochen. Ich bin auch öfters in den Bergen und ich weiß, Berge sind einfach, wenn du da in gewissen Stellen, Passagen hingehst, ohne eine Ausrüstung, es ist halt einfach viel zu gefährlich.
Und die meisten touristischen Berge, die haben ja extra Wanderwege. Die sind zwar steil, aber die haben ein Stahlseil an den schwierigsten Stellen. Die sind mit Schildern markiert.
Richtig.
Da kann zwar was passieren, aber ich glaube auch, dass es da Schwierigkeitsgrade gibt.
Und wenn du da klettern gehst, du hast ja vor Ort die sich da auskennen und die sagen, du Anfänger? Auf keinen Fall. Da hoch. Nimm mal hier den Kleinen erstmal, bevor du da hochgehst.
Auf jeden Fall.
Und wenn du mal auf Fotos guckst, der sieht schon sehr einladend aus. Mhm. Also von der einen Seite denkst du gar nicht, dass der so extrem hoch geht.
Ja, der sieht von der Westseite sehr, sehr steil aus. Mich hat der immer an Ayers Rock erinnert, weil der so, der steht ja schon irgendwie einzeln auf einmal da, umringt von den ganzen anderen Bergen. Mhm. Ja. Aber er hat mich nie so gerufen, nie so angezogen. Aber das tun Berge generell nicht bei mir.
Das ist ein Hubschrauber.
Ja,
hatte.
Ja.
Das ist kein Problem.
Richtig.
Bei mir ruft mehr so der Strand.
Ja, bei mir tatsächlich. Nee,
tatsächlich, ich mag die Berge. Ich bin da wirklich
in Magst Urlaub. Magst du Skifahren?
Ich habe im Skigebiet ein halbes Jahr gearbeitet und wenn du 2 bis 3 Mal am Tag einen Hubschrauber kommen hörst und Abseilaktionen von Notärzten siehst, dann findest du Skifahren nicht mehr so toll.
Ich habe es probiert mit den Skifahren. Ich mache es nicht nochmal.
Also deswegen.
Ich war 3 Mal in meinem Leben Skifahren bis jetzt. Hm. Und ich muss auch sagen, es war nie so, dass...
Ich kann mich nur an Pizza und Pommes erinnern. Pizza, Pommes. Ach, das ging schief jedes Mal. Kann nichts passieren. Bam. Ist jedes Mal was passiert.
Ja, ansonsten, der Untersberg ist aber zum Teil im Privatbesitz tatsächlich.
Ungewöhnlich
tatsächlich. Ja gut, was heißt ungewöhnlich für Berg? Gerade bei Skigebieten gibt es das öfters.
Ja,
also das ist Hütten, gar nicht so, genau, also Hütten. Oder ich sage jetzt mal Bauern, die da ihre Alm drauf haben.
Ja, stimmt.
Zum Almabtrieb und Dings, also... Das gibt es schon öfters, dass das in
Wäldern
besitzt
auch
ist.
Genau, Jäger,
also, genau. Die Wälder, genau, ja.
Genau, deswegen. Aber ich sag mal, der ist tatsächlich zum Teil Privatbesitz. Das ist generell schon recht interessant über den Berg. Und interessanterweise, die Leute, die dort arbeiten, wie du schon gesagt hast, die berichten zwar über Wetterphänomene, dass sie das mitbekommen, aber so richtig Paranormales, Seltsames eher weniger. Ne? Also ich sag mal, das mag aber auch daran sein, ich sag jetzt mal, sucht man danach, guckt man danach, das mag ja auch.
Zum einen gebe ich dir da recht, weil diese Leute, die arbeiten ja 30, 40 Jahre vielleicht im Betrieb dort und die sind ja jeden Tag dort, meinetwegen Forstarbeiten, vielleicht bringen die zu der Alm irgendwie Verpflegung hoch, die sind ja immer am Berg. Und ich meine, wenn die sagen, ja, außer seltsamen Wetterphänomen ist hier nichts, dann hat das schon Gewicht, weil die können von all den Leuten am besten eigentlich berichten, ob da was Seltsames passiert.
Also ich würde ja gerne mal so jemanden aus der Forstwirtschaft wirklich interviewen, der da wirklich arbeitet seit 30 Jahren und immer in diesem Wald ist, weil irgendwann, der kennt ja auch die Höhlen und was es da alles gibt. Ne?
Ja, zumindest die man betreten kann. Ne? Das ist es ja nämlich.
Oder die hatten ein Phänomen und machen nur noch mit den Scheuklappen.
Ja, oder sie haben so einen fetten Arbeitsvertrag, wo draufsteht, nichts sehen, nichts sagen, nichts hören.
Ja.
Weil touristisch genutzt, haben wir ja schon gesagt, eine Geldquelle soll auch immer eine Geldquelle bleiben.
Richtig.
Das ist ja touristisch sehr wichtig. Ja.
Aber es ist halt sehr gefährlich. Ne? Also ich sage jetzt mal... bezüglich den Höhlen, die es da gibt. Es ist ja ein Berg, oder es ist ja mit der Berg, ist ein Schweizer Käse. Ne?
Ja, da kommen wir nämlich gleich zu.
Der Untersberg,
der ist ein Dachsteinkalk und aus Ramsau-Dolomit. Das Massiv ist sehr stark verkarstet, ist das Wort. Ich mag dieses Wort. Wodurch über 400 Höhlen entstanden sind. Einige berichten sogar von 500 Höhlen. Und wobei noch lange nicht alle davon erkundet sind. Und wie der Daniel gesagt hat, das heißt, der ist ein Schweizer Käse. Du hast Höhlen, da kommen wir gleich zu, die sind lang. Und es gibt Höhlen, die haben so einen schmalen Eingang. Und dann können die auf einmal ins Nichts enden. Und das würde auch erklären, warum dieser Berg eventuell so gefährlich ist. Zu den wichtigsten Höhlen gehören die Riesending-Schachthöhle. Das ist Deutschlands längste Höhle. Das hat 23,8 Kilometer. Und an der tiefsten Stelle minus 1149 Meter. Das geht richtig tief runter. Überlegt euch mal, 23 Kilometer. Ja. Die suchst du mal eben nicht so schnell ab, falls einer verschwindet.
Nein, tatsächlich. Und da gab es auch eine riesige Rettungsaktion, bin ich auch drauf gestoßen. Also da sind Leute schon verloren. Also diese Höhle darfst du ohne Bergsteiger und Höhlenkenntnis, also Bergsteiger...
Da gibt es ja den Schein aus,
darfst du nicht einfach so betreten, die ist viel zu gefährlich, tatsächlich.
Wir haben ja gerade gehört, hier Tunnelsystem und Tiefe und so weiter. Und jedes Jahr werden aus diesem Berg auch Menschen gerettet und insgesamt werden bis jetzt 40 Menschen vermisst seit der Aufzeichnung.
Das heißt schon was, ne?
Ja, die sind spurlos verschwunden. Aber was ein Phänomen ist, wenn die Menschen dann gesucht werden, dann findet man schon mal so ein paar Gebeine oder Skelette oder sowas von denen, die seit 30 Jahren vermisst worden sind.
Wahnsinn, also, ne? Wir haben das
einmal nicht um die Ecke geguckt und man sieht ihn nicht und dann...
Das ist bei den 401-Fällen in den Nationalparks ja auch immer so, ne? Ja. Die suchen ein Gebiet ab und am nächsten Tag an dem Baum, wo die 100-mal gesucht haben, auf einmal, ne?
Ja, genau.
Aber die Zahl, die ist schon krass von den spurlos verschwundenen. 40 Leute, das ist eine Hausnummer. Und das Schöne ist, das kann man nicht schönreden, weil das offiziell von der Bergwacht ist. Das hat weder was Paranormales noch Mystisches, das sind faktische Zahlen.
Jetzt fällt mir ein, ist das eigentlich ein Nationalpark?
Nee, ich glaube nicht.
Das Das wäre jetzt.
Das ist ja dem Nationalpark egal, ob er als das deklariert wird oder nicht, oder?
Ja, aber geht so. Wir haben ja bis jetzt festgestellt, die ganzen Phänomene sind ja immer im Nationalpark.
Mount Nyangani, Mount Shasta, die 411-Fälle. Das ist ja alles abgelegene Naturorte.
Richtig, aber dazu muss ich ganz fairerweise sagen, bezüglich den lange nicht gefunden. Nun ja, es gab da mal einen Mann namens Ötzi, den hat man erst nach ein paar tausend Jahren auf dem Berg gefunden. Also es gibt auch Gegenden in einem Berg, da geht entweder keiner lang, das ist zugeeist mit ewigem Eis und das taucht nur sehr selten. Also es gibt die Gegebenheiten, dass man dort Menschen wirklich nie wieder findet. Das
und auch diese Menschen können Jahrhunderte später einen Fluch auslösen. In der Folge verfluchte Objekte.
So sieht es aus. Und er wurde ja ermordet. Es wurde ja nicht nach ihm gesucht. Man wusste ja, dass...
Aber man vermutet ja dort auch, der ist ja wie ein Schweizer Käse. Dort kann man jemanden super verschwinden lassen.
Richtig.
Ja, klar.
Also wenn man sich auskennt dort.
Richtig. Der letzte, der verschwunden ist ein Mann namens Jona. 24-jähriger Salzburger wird seit 23. September 2021 vermisst.
Das ist noch nicht so lange her.
Auch mit modernen Satelliten. Also ich sag mal, das war schon eine Zeit, wurde zuletzt per Handy geortet. Also da haben wir schon die
Ortungstechnik. Wahrscheinlich diese Funkmasten, mit denen sich das Handy zuletzt... Genau. Ne?
Am Latschen wird am Fuße des Unterbergs. Ein Suchteam und freiwillige Helfer konnten keine Spur von ihm finden und dabei haben ihn 130 Leute gesucht.
Boah, das ist natürlich
große Aktion. Das ist schon eine große Aktion. Soweit ich weiß, so eine Peilung, Dings, das funktioniert ja über mehrere Handymasten.
Ja, genau. Ja, du triangulierst.
Genau. Aber wenn
drei Stück brauchst du, ja.
Aber wenn das richtig verkastet ist, wie ich schon sagte, dann ist halt die Frage, ob da überhaupt das Signal auch immer so hundertprozentig, das weiß ich nämlich.
Wir haben ja gelernt, dass es 400 bis 500 Höhlen gibt. Die Suchtrupps, die untersuchen nur 35 Höhlen davon. Mhm. Also nur, das ist eine Menge. Aber zieh das mal von den 400 ab, da weißt du, wie viele Optionen noch bleiben könnten. Deswegen ist ja kein Wunder, dass die irgendwann die Suche quasi aufgeben.
Ja, und jetzt überleg dir mal, du bist 150 Meter tief in dem Berg. Da wirst du keinen, ich glaube nach 35 oder 30 Meter wirst du keinen Empfang mehr haben.
Ja, vor allem stell dir mal vor, du hast wirklich das Pech und du findest eine weitere unentdeckte Höhle hinterm Efeu oder so.
Ja.
Die ist weder auf der Liste noch auf dem Schirm der Suchmannschaften und... Aber es ist trotzdem auffällig, dass es so viele sind. So 40 Leute sind schon eine Menge.
Ja.
Zwar reden wir da von einem gewissen Zeitrahmen, aber es ist trotzdem eine Menge. Also wir haben ja auch Zeugenberichten von Sachen, die dort am Untersberg passiert. Wir haben jetzt eine Geschichte rausgesucht von Daniel mit Freunden. Dabei ist nicht unser Daniel gemeint, sondern einem anderen Daniel. Und der berichtet, dass die auf einer Wanderung waren am Untersberg, das ist ja nicht weit ungewöhnlich, und die wollten zur Grasselhöhle wandern.
Mhm.
Und in der Grasselhöhle haben sie eine Zeitanomalie gefühlt, sagen sie. Sie hatten dieses Gefühl, dass sie dort 2 Stunden drin waren und als sie aus der Höhle rausgingen, haben sie auf die Uhr geguckt und es sind nur 15 Minuten vergangen.
Mhm.
Und das ist schon ein starker Unterschied. Also wir reden von gefühlten Unterschieden. Das ist schon heftig, finde ich. Beide hatten das Gefühl, dass sie in der Höhle bzw. auf dem Weg nach draußen stark desorientiert sind vom Gefühl her. Also als ob sie nicht mehr wussten, wo genau sie sind, obwohl sie ja genau wüssten, dass sie in der Grasselhöhle sind und jetzt auf dem Weg nach draußen sind. Und das hat dazu geführt, ihr müsst euch vorstellen, die Grasselhöhle hat direkt einen Wanderweg vor der Höhle. Den kannst du nicht verpassen. Und dieser Weg, der führt zum Parkplatz. Und sie haben sich dennoch für einen anderen Weg entschieden und sind den Weg weitergelaufen bis hin zu einem Abgrund. Und an dem Abgrund haben sie gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Wir haben Kopfschmerzen, wir fühlen uns stark beobachtet. Die Freundin hat von Schatten gesprochen, so huschende Schatten. Und dann haben sie sich entschlossen, nee, wir gehen jetzt den Weg Schritt für Schritt zurück zur Grassehöhle, weil da muss es zum Parkplatz gehen. Also sie waren desorientiert, aber dennoch besonnen genug, um das Richtige zu tun.
Mhm. Und sie hatten noch die Erinnerung, dass der Parkplatz da sein muss.
Obwohl, aber das ist ja das Spannende an diesem desorientiert sein und zu einem Abgrund geführt zu werden, wo man potenziell ja runterfallen kann. Mhm. Na, das ist spannend. Aber die Geschichte bei den beiden geht noch weiter und nimmt ein ganz krasses Ende. Auf dem Weg nach Hause waren sie immer noch benommen. Es hat sich immer noch komisch angefühlt. Und sie sind denselben Weg nach Hause gefahren, den sie sonst auch fahren. Also das ist ein bekannter Weg für die beiden. Und der Weg hat sich für den Daniel sehr komisch angefühlt. Er meinte, irgendwas war seltsam, also anders als sonst vom Gefühl. Und dann soll auf einmal Nebel gekommen sein, also mitten am Tag. Das ist das Seltsame. Und auf einmal war er auf einer Landstraße. Und das ist sichtlich so und vom Fahrgefühl her so, weil eine Landstraße ist natürlich anders als eine Straße in der Stadt. Und immer noch im Nebel und dieser verwirrte Zustand, wo sind wir auf einmal? Und dann gibt es einen lauten Knall. Und mit dem lauten Knall ist der Nebel auch komplett weg.
Aha.
Und sie waren auf dieser Landstraße, konnten sich das zum einen mal nicht erklären, sind ausgestiegen und haben natürlich geguckt, was war dieser laute Knall? Wir haben irgendetwas angefahren. Mhm. Und dann sind sie ums Auto gegangen und haben gesehen, dass vorne Blut war. Aber so viel Blut, dass man definitiv etwas angefahren hat, was Blut verloren haben musste. Also sie haben dann im Umfeld gesucht, aber haben halt kein Tier oder so gefunden.
Und was haben die dann gemacht?
Nachdem sie das gemacht haben, soll das für die beiden so gewesen sein. Sie sind ins Auto gestiegen und das soll so gewesen sein, wie als ob sie aus einem Traum aufgewacht sind. Man kennt das vielleicht morgens, wenn man noch so halb im Traum ist. Dann waren sie wieder auf der echten Straße. Die sind auch nach Hause gefahren und haben dieses Erlebnis erstmal sacken lassen und haben sich überlegt, ob sie das ihren Freunden überhaupt erzählen sollen. Und sie haben einen Freund, der ist Buchautor.
Aha.
Und den haben sie das erzählt. Und der hat gesagt, okay, der macht jetzt mal Nachforschung. Und der hat was super Interessantes rausgefunden. Diese Straße, die sie gefahren sind, war vor 64 Jahren noch eine Landstraße. Mhm. Und an dieser Landstraße gab es einen Unfall von einem Mädchen, das wurde angefahren, beziehungsweise extrem schwer verletzt. Und der Fahrer wurde nie gefunden. Man konnte keinen Täter finden, der dieses Mädchen angefahren hat. Und das würde das Blut auf der Motorhaube erklären. Das ist schon heftig. Da reden wir wieder von Zeitanomalien, Zeitverschiebungen, Timeslips. Was ist, wenn die wirklich auf dieser Straße waren? Dieser Nebel war dann das Portal. Die haben dieses arme Mädchen angefahren und durch diese Zeitverzerrung war es nicht mehr da. Und das ist spannend. Und diese Geschichte von Daniel und seiner Frau, voller Freundin, ist da schon heftig. Natürlich nur im Zusammenhang mit dieser Geschichte, die sie ja nicht wissen konnten.
Richtig.
Die Frage, die sich dann bei mir aufwirft, haben sie aus der Grassenhöhle dieses Zeitphänomen mitgenommen? Weil das ist ja offensichtlich auf der Straße passiert und nicht am Untersberg. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Dieses Gefühl von...
Das ist interessant,
ja,
tatsächlich. Weil die sind ja aus der Höhle raus, sind erst den anderen Weg gegangen, sind dann wieder zurückgegangen. Das nimmt ja auch seine Zeit in Anspruch.
Richtig.
Steigen dann ins Auto, haben wahrscheinlich sich nochmal umgezogen, was gegessen, was getrunken.
Ja, weil das passiert ja normalerweise nicht. An all diesen heiligen Orten oder bei den 411-Fällen passiert das vor Ort. Und es bleibt auch dort, du nimmst es nicht mit. Die haben es aber irgendwie mitgenommen. Am Fuße des Untersberg, was ja immer noch die Gegend ist.
Und sie haben gesagt, für die fühlte es sich an wie ein Traum.
Ja, so benommen, so,
ja. Und in der heutigen Zeit wird man ja auch mit diesem Auto zur Polizei fahren.
Jetzt ist die Frage, ist das Blut tatsächlich dann, als sie wieder in dieser Zeit waren, immer noch dran gewesen oder nicht?
Richtig.
Wenn das Blut dran gewesen sind, dann hätten sie sehr wohl zur Polizei fahren müssen. Da waren den Bericht aber nicht zu sehen von. Deswegen muss man natürlich kritisch sein. Die Geschichte ist trotzdem fantastisch.
Ja, super. Also tatsächlich, aber wir brauchen mehr Details.
Wir brauchen mehr Details, genau.
Ja.
Aber das ist das erste Mal, dass ein Zeitphänomen von einem Ort mitgenommen wird und sich irgendwann anders aktiviert.
Richtig. Ja, ansonsten, wenn du mit so einem Auto in eine Werkstatt fährst, rufen die Polizei, die informieren die. Ne? Also
außer du hast einen wirklich guten Mechaniker.
Ja,
richtig. Oder du hast noch einen Hirsch im
Kofferraum. Oder noch einen Hirsch im Kofferraum.
Ja, da würde doch aber wirklich keiner Fragen stellen. Mal ganz ehrlich. Motorhaube voller Blut und du hast ein totes Tier dabei. Das hinterfragt doch keiner. Haben wir da gerade etwas, eine Lösung gefunden für zukünftige Probleme?
Ich denke nicht, nein.
Ja, ansonsten sage ich jetzt mal, diesen Berg umfassen natürlich etliche alte Sagen und Legenden, die man natürlich auch relativ schnell findet, wenn man den Mythos Untersberg sich mal etwas zu Gemüte führt. Und ja, einer der bekanntesten ist tatsächlich der schlafende Kaiser im Berg. Da geht es darum, dass im Endeffekt ein Kaiser im Inneren des Berges schläft. Und das ist je nach Version Karl der Große oder Friedrich Barbarossa. Ja, und da gibt es dieses Detail, sein Bart wächst um einen steinernen Tisch, hat er ihn dreimal umrundet, beginnt der Weltuntergang und eine große Endschlacht. Der Kaiser schläft weiter, solange Raben um den Untersberg kreisen.
Das hört sich nach einer Prophezeiung an.
Ja, er soll tatsächlich nochmal so als kleines Detail, wenn Europa in größter Not ist, dann soll er hervorkommen. Tatsächlich, das war nochmal sowas, das habe ich herausgefunden. Interessantes, es ist halt wie Sagen und Legenden so sind, sag mal, es mag hinter dieser Geschichte irgendwie ein pädagogischer größerer Wert, ich weiß es nicht, aber das kommt.
Also ich habe ein bisschen weiter recherchiert, also wenn der Kaiser erwacht, zieht er aus dem Berg heraus, um auf den nahegelegenen Walserfeld eine letzte große Schlacht zu schlagen. Mhm. Ein Symbol dieser Prophezeiung, da sind wir nämlich, ja. In der Walser Birnbaum, an dem ein bayerischer Fürst sein Schild aufhängen soll. Mhm. Also, ja. Und dieser Birnbaum, den gibt es tatsächlich. Und daneben ist auch eine Kapelle. Da ist ein Gemälde. Und die zeigt nämlich, das ist nämlich die Endschlacht.
Ach krass.
Ja, okay.
Ja, genau, das ist die Endschlacht, die dort am Fuße stattfinden soll. Und der Birnbaum und diese Kapelle sind nämlich auf einer Leylinie.
Ach krass.
Ah, okay.
Oh,
okay,
besonders.
Okay.
Genau.
Ja, da kann ich dann schon verstehen, dass dem Untersberg dann besondere Eigenschaften zugesprochen werden. Richtig. Kann ich, also wenn man so fantastisch schon denkt, kann ich das schon verstehen.
Aber wir müssen natürlich auch erwähnen, dass tatsächlich ein Zwergenvolk, die Mendin, in diesem Berg leben sollen. Tatsächlich. Und die sollen neben Kaiser dienen, behüten, geheimes Wissen zeigen sich manchmal Menschen, schenken besonders Besuchern Gold oder Zeitgeschenke.
Zeitgeschenke heißt Input vielleicht aus anderen Zeit, Timeslips.
Ja.
Oder wenn du dich zu einer anderen Zeit sehnst, dass sie diesen Wunsch vielleicht erfüllen. Mhm. Finde ich, ich liebe so eine Geschichten von Fabelwesen. Das ist so
toll. Es gibt generell mehrere Sagen bezüglich, dass in den Berg reingerufen wird, dort Räume sein sollen.
Ja, Pfeifen, Rufen wahrscheinlich.
So eine ganze Räume, Gesellschaften drin leben.
So, ich habe jetzt keine Zeit, ich gehe die Goldgeschenke suchen.
Das ist schon cool.
Also diesen Berg umfassen sehr viele Sagen und Legenden, die ich glaube schon fast, also sag mal, natürlich werden wir noch ein paar nennen, aber sie alle aufzuführen, das würde den Rahmen dieses Formats definitiv sprengen.
Ja, Timeslips, ne? Ganz klar. Ganz
ja, klassisch. So viel halt Timeslips und so genau beschrieben. Wir haben jetzt noch eine Sage, obwohl ich das gar nicht unbedingt als Sage, sondern einfach auch einen Zeugenbericht, einen sehr alten Zeugenbericht einfach nehmen würde. Und zwar die Geschichte der verschwundenen Hochzeitsgesellschaft Fernaleken 1858. Eine Hochzeitsgesellschaft eines reichen Bauernpaars mit Musikanten und Begleitung zieht von St. Leonard nach Gröding, um die Hochzeit zu feiern. Auf ihren Weg am Untersberg erzählt jemand aus der Gruppe von Geistern und einem Kaiserheer, das dort einst verschwunden sei. Der Bräutigam ruft daraufhin neugierig einen Geist herbei. Und da sind wir an einem Punkt, wo wir diese Zwergen sehr gut mit einbauen können, die erfüllen Wünsche oder reagieren sogar.
Mhm. Ja.
Plötzlich öffnet sich der Berg. Ein kleiner grauer Mann, sag ich ja, ne, Zwerge, mit silberweißen Haaren erscheint und lädt die Gesellschaft ein, ihm das Innere des Berges zu folgen. Drinnen finden sie reiche, prächtige Räume und einen gedeckten Tisch voller Speisen und Getränke.
Da sind wir wieder bei deinen Speisen und Räumen.
Bei Räumen tatsächlich gibt es mehrere Geschichten darüber, dass da ganze Räume
sein sollen. Und ich kann auch verstehen, dass so große Höhlensysteme, 23 Kilometer, das könnte man als Räume definieren. Gerade wenn es dort große, kleine Schächte gibt. Sie essen, trinken und werden schläfrig. Schließlich schlafen alle am Tisch ein. Als sie erwachen, führte der Berggeist sie wieder hinaus. Doch draußen ist alles anders. Die Landschaft wirkt fremd, die Menschen verstehen ihre Sprache nicht mehr. Häuser und Dörfer haben sich völlig verändert. Und das schreit ja schon nach Timeslip oder erfüllten Zeitwunsch.
Mhm.
Ja, sehr, sehr geil. Verwirrt gehen sie in ihr Heimatdorf. Zumindest trägt es noch den alten Namen. Doch die Bewohner kennen sie nicht und ihre Häuser existieren nicht mehr. Der Pfarrer schlägt schließlich in alten Aufzeichnungen nach und findet bestätigt, dass vor etwa 500 Jahren ein Brautpaar mit seinen Gefolge spurlos verschwunden sei. Die Gesellschaft hat also einen mehrjahrhundertjährigen Zeitverschiebung erlebt. Eines der typischen Zeitreisemotive des Untersberg-Mythos. 500 Jahre.
Ach, das ist schon schwer zu glauben, ne?
Wisst ihr noch, dass wir beim Mountain Yangani gesagt haben, diese zwei Mädchen, die verschwunden sind, was ist, wenn die 30 Jahre in der Zukunft landen? Also das sind ja nur 30 Jahre. Aber 500 Jahre wäre heute ein gigantischer Schritt für was man wahrscheinlich
nicht mehr klarkommen.
Ja. Nein.
Aber
erzähl. Ich denke direkt so an so ein Zeitparadoxon. Ich meine, wenn die jetzt Kinder haben, so und ich sag mal, die Kinder so, da entsteht doch direkt ein Zeitparadoxon drin. Also ich sag jetzt mal,
Verwandte und Co.
Die sind alle tot, die sind alle nicht mehr da. Deine Kinder haben, du hast deine Kinder alle überlebt, falls sie jetzt nicht bei der Hochzeitsgesellschaft mit dabei waren.
Das ist es
nämlich. Du könntest trotzdem noch Nachkommen haben, die zu der Zeit leben. Also da entsteht doch irgendwas, was total paradox ist.
Aber meinst du nicht, dass ein Pfarrer aus der Zeit, also aus der Zeit 1858 sowas, also der müsste das doch ablehnen, wenn da jemand kommt und sagt, hey, was ist hier los? Der lehnt doch sowas eigentlich ab. Dieser Pfarrer muss es aber irgendwie ernst genommen haben und das mit den 500 Jahren
irgendeiner Hochzeitsgesellschaft. Die sind ja alle gleichzeitig wieder aus dem Berg gekommen. Ja, die Kapelle,
die alles alle gleichzeitig.
Es gibt aber heute noch unter den Forschern des Untersberg gibt es auch einen Pfarrer, der das sehr versucht, sehr sachlich zu erforschen. Also es sind ja auch irgendwo Leute, die versuchen, eine tiefere Wahrheit zu finden.
Und ja.
So, also von daher, so ganz abstreiten würde ich es jetzt nicht, dass ein Pfarrer sich darüber nicht Stunden Gedanken macht, weil er sucht ja das Wunder sozusagen.
Richtig, und ich finde, dass diese Hochzeitsgesellschaft ist eine der schönsten Geschichten vom Untersberg.
Tatsächlich.
Weil es so viele greift, diese ganze Gesellschaft, das sind bestimmt 20, 30 Leute gewesen, Musiker und Diener mit einem.
Das ist 10 gewesen sein.
Selbst dann wären es viele, die das Gleiche behaupten und offiziell zur selben Zeit verschwunden sind. Sowas wurde ja vor 500 Jahren auch schon vermerkt in der Dorfchronik.
Ja, die sind als Gruppe gegangen, sind als Gruppe wiedergekommen und jetzt stellen wir mal vor, jetzt wirklich mal angenommen. Wir gehen hier rein ins Studio, gehen raus, denkst bis an am gleichen Ort, gehst aus der Haustür und denkst dir, hä? Irgendwas ist hier, wieso stehen die Häuser nicht mehr?
Aber weißt du,
warum
was
sind die jetzt auf einmal
so 500 modern? Jahre sind nicht belegbar. Wenn du 20 Jahre weg warst und deine Verwandten bestätigen, ja, auf dem Foto sieht ja noch genauso aus wie vor 20 Jahren. Richtig. Das ist etwas, was unbestreitbar der Wahrheit entspricht. Aber wie Daniel schon angemerkt hat, nach 500 Jahren, da hast du keine Zeugen mehr. Du kannst ja alles behaupten. Das ist das Phänomen, was wir heute haben. Auf YouTube, TikTok und Co. gibt es immer wieder Leute, die sagen, ich komme aus dem Jahr 3000, richtig, ich komme aus dem Jahr so und so. Und das passiert dieses Jahr. Weil das kann ja keiner widerlegen oder bestätigen. Aber ich liebe diese Geschichte von der Gesellschaft.
Aber da ist es in der Hinsicht auch schön, wir leben heute in einer Zeit, da gibt es Fotos von allen, wir sind in offiziellen sozialen Medien. Wenn wir heute in 500 Jahren auftauchen, das Internet vergisst nicht, vielleicht haben wir das Glück, dass es tatsächlich noch Informationen über uns gibt.
Das könnte
also
sein.
Also tatsächlich.
Das könnte sein, ja.
Oder stell dir mal vor, die Hochzeitsgesellschaft ist über den Berg gegangen, hat sie gedacht, so, jetzt haben wir geheiratet, wir gehen jetzt einfach alle nach Italien. Sind nach Italien und natürlich sind die verschwunden.
Ja, das ist auch eine Sichtweise, vielleicht sowas in der Art. Sich absetzen wollen. Das vermutet man bei den Jona, bei den Jungen, der zuletzt verschwunden ist, vermutet man auch, dass der einfach abgehauen ist. Passiert mit jungen Menschen immer noch, auch wenn man es unwahrscheinlich hält.
Auch im Buddhismus hat dieser Berg tatsächlich, den Buddhismus hat den Berg auch tatsächlich schon erreicht. Also ich sag mal, buddhistische Mönche, Präsident, Geschäftsführer von Tibet Center. Behauptung, Österreich ist das Zentrum von, es soll tatsächlich die Verbindung zwischen Ost und West sein, das Herzchakra Europas. Findest du immer wieder auch wenn du das nachschlägst, das Thema Untersberg. Ja, alles in allem, weiß ich nicht so.
Das hat der Dalai Lama nie gesagt.
Hat er nie gesagt?
Nein. Also es gibt eine Recherche, da hat man einen Stellvertreter, der hat ja verschiedene Arbeiter, hat man gefragt, und ob dieser Satz tatsächlich gefallen wurde. Und dann sagen die auch, nein, sowas Unvorsichtiges würde der Dalai Lama nie sagen. Er hat nur gesagt, dass Österreich ein wichtiges Zentrum von Europa ist. Also weder den Untersberg erwähnt, noch dass es ein Herzchakra ist, sondern Österreich soll das Zentrum von Europa sein. Mhm. Und das ist ja auch ein schöner Satz.
Ja. Ist ein schöner Satz.
Gehört dazu, ja.
Ja. Ist ja also geografisch wahrscheinlich auch irgendwie richtig.
Wobei ich mir persönlich halt denke, viele Leute berichten von der Energie des Ortes. Und richtig, ich sage jetzt mal, selbst wenn von fern welche gekommen sind und das gespürt haben, also dass dieser Ort eine besondere Energie hat, sage ich jetzt mal, das spüren viele Menschen. Ja. Und ne, wie du auch gesagt hast, mit einer Linie da drauf.
Die Leylinie.
Leylinie da drauf, ja. Also Globalgitternetz, also da gibt es viele Theorien, Verschwörungen drüber. Es ist schon spannend.
Ja, und nichtsdestotrotz gibt es ja dort auch spirituelle Praktiken.
Ja.
Ne, wir hatten das vorhin mal vor der Kammer, Off-Cam, Steinkreise hattest du
da. Genau, erwähnt, Steinkreise werden da heute noch gelegt.
Ja. Ja. Und es gibt den Untersberg-Schamanismus und den Untersberg-Hexentum. Da werden da schamanische Kurse angeboten, in und um den Berg wahrscheinlich. Und Zeremonie abgehalten, Rituale abgehalten. Also das ist schon sehr, ich sag mal, gepusht. Dass man das nutzt, was der Berg verspricht.
Ja, aber jetzt habe ich eine Geschichte herausrecherchiert, die das auch ein bisschen befeuert. Warum?
Sehr geil.
Und zwar geht es um den Ritter Hubertus. Ritter Hubertus Koch und die Begegnung mit der Göttin Isais.
Isais, was ist das? Ist das eine reale geschichtliche Göttin oder?
Du, da habe ich jetzt gar nicht weiter geforscht.
Habe ich noch nie gehört.
Ich weiß es auch ehrlich gesagt.
Isais hört sich so ein bisschen indisch vielleicht an, richtig, in der Ecke.
Ja. Also die Überlieferung ist von circa 1220 bis 1238. So ganz genau datiert konnte man das nicht. Die Geschichte von Ritter Hubertus Koch, oft auch der schwarze Komtur oder Rabenhäuptling genannt, ist eine der zentralen Legenden des esoterischen Isais Mythenkreises, der später unter anderem von Thule-Kreisen, okkulten Gruppen und neomystischen Strömungen übernommen wurde.
Okay. Das hört sich schon krass an, schwarze Komtur.
Er soll Arabisch und Persisch gesprochen haben und war angeblich sogar Gast auf einer Assassinenfestung.
Oha.
Okay.
Auf einer Forschungsreise nach Mesopotamien an den Ruinen von Nivine, der alten assyrischen Hauptstadt, soll Hubertus Koch laut Überlieferung eine Vision gehabt haben. Es erschien ihm die Göttin Isais. Sie wird beschrieben als mädchenhafte Gestalt, kupferfarbenes, frei wehendes Haar, übernatürliche wirkende Präsenz.
Das hört sich sehr hübsch an schon mal.
Ich habe den Namen aber auch schon mal gehört.
Also wenn wir hier Assyrisch, dann ist das hier aus Sumerischen, Babylonischen. Mhm. Das könnte den Namen auch erklären, dass das eine von diesen alten Göttern ist. Ja.
Mhm. Sie gab ihm einen göttlichen Auftrag. Er soll in das Abendland zurückkehren. Er soll zu einem bestimmten Berg gehen, den Untersberg. Mhm. Er sollte dort ein Haus, eine Komturei bauen.
Was ist eine Komturei?
Das ist so eine kleine Kapelle.
Ah, okay.
Also um ganz sie früher,
wahrscheinlich zu würdigen.
Genau. In 5 Jahren werde Isais dorthin kommen. Sie werde ihm dort Offenbarungen für ein neues goldenes Weltzeitalter geben.
Das ist schon eine krasse Prophezeiung für den Mann. Ja,
ja.
Heftig.
Ja. Hubertus Koch interpretierte diese theologisch als Hinweis auf das in der Offenbarung des Johannes erwähnten tausendjährigen Reiches.
Dass das nun dann anfangen soll, wenn dieser Schritt gelegt ist.
Ja. Mhm. Der Weg zurück zum Untersberg, also der Koch wusste sofort, welcher Berg gemeint war. Der Untersberg bei Salzburg, der Berg der alten germanischen Götter.
Krass, das also, hat man mit dem Untersberg gar nicht in Verbindung gebracht, alte germanische Götter.
Genau, richtig. Aber bei so vielen Höhlen, also wenn du in Griechenland bist, jede zweite Höhle ist die Höhle des Zeus.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und wir hatten doch in dieser Kaiserlegende das mit den Raben. Das spricht ja auch richtig. Schon wieder für germanische Geschichten.
Er kehrte um 1220, 1221 nach Österreich zurück und gründete mit seinen Gefährten eine erste Komtorei am Fuß des Unterbergs bei Ettenberg. Später eine zweite, höher gelegene Anlage mit Zugang zu Höhlen. Überreste der unteren Struktur sollen archäologisch erkennbar sein. Also die gibt es tatsächlich noch.
Krass, also ist das echt real.
Ja. In einer Höhle des Unterbergs soll eine unterirdische Tempel errichtet worden sein. Via Gangsystem angebunden, nur Ritternzugänge später absichtlich verschlossen und unauffindbar gemacht worden sein.
Fraglich ist, wieso? Um einen Schrein zu schützen? Oder?
Wer weiß, welches Geheimnis die damals hatten, ja, die was die gemacht haben. Also
die haben ja je nach Regime, was an der Macht ist, so Orte geschützt. Die Templer haben das ja auch gemacht. Mhm. Dass man die einfach zugemauert hat, um sie vor den Machthabern zu bewahren.
Mhm. Und tatsächlich die wiederholte Erscheinung der Göttin. 1226 bis 1238. Die erste überlieferte Erscheinung der Isais am Untersberg fand 1226 statt. Also sie ist tatsächlich
ein paar Jahre danach aufgetaucht.
Genau, richtig.
Wahnsinn.
Und zwar gibt es einen kleinen See.
Mhm.
Dort soll sie erschienen sein. Und darauf folgten regelmäßige weitere Versionen und Vision und Offenbarung, insgesamt über 134 Verse, die in folgenden 12 Jahren an Hubertus Koch und seinen Gefolgsleute übermittelt wurde.
Ja, krasse Nummer.
Ich konnte leider nicht herausfinden, was genau dort reingeschrieben worden sind und wo die jetzt so heutzutage sind.
Aber krass, das ist ja echt, ich meine, du bist in einem fremden Land bei einer fremden Göttin, die gibt dir eine Prophezeiung und was du tun sollst, du tust es. Und sie kann dann, weiß ich nicht, ihre Wirkung in diesem, das ist so eine richtige Heldensage eigentlich schon.
Genau, richtig. Und ihm wurden 3 Gegenstände übergeben. Mhm. Einen schwarz-violetten Stein, ein Zepter und ein Stab. Irgendwie so, das dritte kriege ich jetzt gar nicht mehr
auf. Und das hat er mitgebracht oder wurden die ihm da gegeben?
Die wurden ihm dort übergeben.
Ach, krass.
Und vielleicht liegen die da drin und die wurden deshalb verschlossen.
Das sind ja dann heilige Artefakte.
Richtig,
krass.
Und die Schriften, vielleicht sind die Schriften auch noch da drin.
Haben wir wieder was auf unserer Agenda, was wir suchen müssen.
Ja, richtig. So, das war die Legende
krass,
vom...
heftig.
Und er war ein Tempelritter.
Ja, sag ich doch. Ja, die sind ja sowieso spezial da drin, Dinge zu verstecken, zu verheimlichen. Ja, das ist krass.
Ja.
Tempelritter.
Aber das würde auch bedeuten, dass er sich im Endeffekt einer anderen Gottheit angeschlossen hat. Also aus, und das ist dann meistens aus Überzeugung. Nee, das ist aber auch aus Überzeugung. Das tut nicht einfach jemand
ein. Nein, das
so.
Muss wahrhaftig
gewesen sein. Das muss für sein. Diese Person wahrhaftig gewesen
was
sein.
Was ich ankreiden muss, also nicht unbedingt im Negativen, die Göttin hatte kupferfarbenes rotes Haar. Das ist untypisch für da, wo er diese Göttin begegnet ist. Dort hatten alle nur schwarze Haare.
Ja,
aber
du hast recht. Ja.
Eine nordische, germanische Göttin, die kann rote Haare haben.
Mhm.
Und das ist spannend. Also ja, diese Frau muss übernatürlich wirkende Präsenz haben. Wir wissen alle, was damit gemeint ist. Die muss wunderschön gewesen sein.
Ja.
Und ich glaube, die hat einen großen Eindruck hinterlassen bei diesem Ritter. Und das finde ich super spannend. Also ich habe jetzt kurz auf ein Handy geguckt. Ich konnte jetzt Göttin Isais nichts finden, aber das ist so eine krass tolle, abenteuerliche Geschichte.
Ja, also und zu der Zeit natürlich perfekt. Ne?
Ja, ja. Und von einem Tempelritter, die wussten sowieso mehr als alle anderen zu der Zeit.
Aber es ist tatsächlich dokumentiert und es gibt diese Ruinen noch.
Wahnsinn, das finde ich total geil.
Ja, spannend.
Auch interessant, wieso ist der Ritter Hubertus sofort darauf gekommen, dass es der Untersberg ist.
Das du, wenn Eingebung, er hier aus der
Eingebung.
Eingebung.
Ja, Ola, er ist in der Gegend aufgewachsen. Ola hat seine Leidenschaft für.
Und wenn es der Berg der Götter war.
Es gibt ja die Zugspitze noch, dann gibt es diesen Hexenberg, wie heißt der nochmal, den Blocksberg oder von diesem ganzen hier im Harz gibt es doch diese, der Brocken und Co. Warum der Untersberg? Warum nicht der Bad Reichenhaller Hausberg? Weißt du, was ich meine?
Wahrscheinlich ist er tatsächlich da aufgewachsen.
Das kann sehr gut
und
sein.
Und denkt sich, meine Heimat.
Vielleicht gab es damals 1200 noch germanische Legenden über dem Ort.
Das
der Christentum,
sein.
Der war
das
ja trotzdem schon.
Die jetzt verloren sind natürlich.
Ja, die verloren sind. Aber ja.
Es sei denn, wir finden die verschossene
Höhle. Ja, wir müssen dahin. Ja. Habt ihr am Wochenende Zeit?
Selbstverständlich.
Ich bin dabei.
Ja. Eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, die aber ein wesentlicher Aspekt ist, wenn man diesen Untersberg durchgeht. Es gibt einen Professor, der heißt Werner Betz, richtig?
Genau, richtig.
Der macht dort im Alleingang Untersuchungen. Der hat sich Geräte gebaut, der hat eine Software entwickelt. Mhm. Dieser Berg strahlt Signale aus oder eine Frequenz im niederfrequenten Bereich und die sind messbar. Und das hat er auch mehreren Filmteams gezeigt, dass diese Frequenzen an diesem Ort sind, wie stark die sind und dass die nicht mehr da sind, wenn du diesen Berg verlässt. Also wenn du, der ist da ziemlich alleine damit. Der hat so eine Kupferspule, das heißt Tesla-Spule.
Tesla-Spule hat er. Ja, Moment. Ich habe mir das mal, es gibt da tatsächlich Dokumentationen drüber und er macht ganz, ganz viele andere Dinge. Mhm. Aber er ist auch speziell dort gewesen. Die haben angefangen mit selbstgewickelten
Kupferspulen.
Und dann haben die gesagt, ja, aber das glaubt uns ja eh gar nicht keiner, weil die haben wir ja selbst gewickelt. Ja, also haben die Tesla-Spulen genommen, weil jeder kommt günstig an eine Tesla-Spule, um dieses Phänomen selber nachstellen zu können. Mhm, der hat in einem Bericht hat er auch gesagt, welche Software die genommen haben und so weiter.
Die hat die Software auch selber extra gebaut, damit die leicht verständlich ist und wahrscheinlich
zugänglich und die ist. Kannst du von ihm anfordern. Ja. Dann hast du die.
Und zum Verständnis, eine Tesla-Spule, die kannst du ausrichten und je nachdem, wie du sie ausrichtest, kannst du genau bestimmen, woher ein Signal kommt.
Ja.
Und das macht der Mann auch, ne?
Richtig.
Das heißt, deswegen kann der genau sagen, dass der, wenn der in der Nixloch-Höhle ist, dass das Signal von dem Berg kommt und nicht vom Höhleneingang kommt, ne? Mhm.
Genau, ja.
Ja, das wird leider nicht so ernst genommen, seine Forschung, aber er macht sie ja dennoch mit Leidenschaft. Und die Dinge, die er macht, die sind messbar. Und das kann man nicht von der Hand weisen. Das finde ich halt spannend, dass dieser Berg etwas impulsartig ausstrahlt. Und, ich hatte nur mitgenommen, dass das ähnlich ist wie die Militärfrequenz, die benutzt wird, um U-Boote zu erreichen. Dass das ähnlich niederfrequent ist.
Genau, weil diese Frequenz super durchs Wasser geht und sehr weit.
Ja. Und du kannst nicht unbedingt weiter weg sein vom Wasser, als wenn du beim Untersberg bist. Richtig. Aber wir wissen, dass der Untersberg extrem tief ist und extrem. Deswegen wirft es die Frage auf, woher kommt dieses
Impuls? Genau, da ist ja keine Antenne. Also deswegen, das ist eine sehr interessante Doku. Also hatte ich mir ja auch angeschaut. Das ist ein sehr interessanter Bericht. Er hat das, glaube ich, auch in dem einen Moment mal etwas hörbar gemacht. Das klang dann im Endeffekt so, wie als wenn man früher ein Handy an den Boxen dran gehalten hat.
Dieses richtig.
Genau. Also super interessant.
Es wird etwas ausgestrahlt.
Es wird etwas. Und er hat auch, wie du schon gesagt hast, nachgewiesen, dass wenn du von diesem Berg weggehst, dass es dann auch verschwindet. Also es ist... sehr interessant, definitiv die Forschung dieses Mannes.
Boah, wir können ja eine sumerische Tafel nehmen und KI sagen, bitte übersetzt das. Irgendwie kriegt sie das hin. Was ist denn, wenn man jetzt mal diese Frequenz nimmt und sagt, ja KI, was könnte das denn sein?
Das könnte man tatsächlich wahrscheinlich mal ausprobieren.
Das wäre
mal
interessant.
Irgendwo, rein theoretisch, man könnte ja nochmal das Video raussuchen oder die... auf einem großen Bildschirm da ein Foto von machen und das dann der KI schicken oder ausschneiden oder wie auch immer.
Das Schöne ist, es ist ja nichts Ungewöhnliches. Viele Militäre aus vielen Ländern nutzen diese Frequenz aus. Es ist nichts Seltenes, was die Menschen nicht nutzen. Deswegen muss man sich wirklich fragen, wieso sendet dieser Berg das aus? Und warum nur in so einen kleinen Radius? Weil eine Militärfrequenz soll ja weit gehen und weit sehen. Und das tut es eben nicht.
Ja. Vielleicht falsche Spule?
Oder es hat der Berg an sich, weil ich weiß nicht, an welchen. Er hat, glaube ich, gesagt, dass er das an anderen Bergen auch einmal gemacht hat. Und es gibt ein paar Berge, die wie Mount Nyangani und Co., die das eventuell auch haben.
Also oft Berge, wo es extrem viele Sagen und Mythen drum gibt.
Ja, besondere Orte.
Also besondere Orte.
Wo die Leylinien sind.
Vielleicht.
Vielleicht.
Vielleicht ist es ja doch so etwas, was Schwingung verstärkt und was überhaupt erst Zeitrisse ermöglicht, ohne diese Spannung, weil das ist ja ein physikalisches Phänomen, ein Zeitriss. Das ist ja kein paranormales Phänomen. Das muss erklärbar sein.
Alles in allem habe ich noch nichts. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir in Deutschland so einen interessanten Berg haben.
Tatsächlich.
Also das muss ich wirklich sagen. Das hat mich bei meinen Recherchen sehr überrascht, dass wir doch im Endeffekt so einen geheimnisumwogenen Bergbau uns in der Nähe haben, sage ich jetzt mal verhältnismäßig in der Nähe, um den es so viele Mythen, moderne Mythen...
Du, tatsächlich habe ich es auch nicht gewusst. Deswegen fand ich das auch sehr, sehr interessant, weil das ja wirklich, wenn man es mal genau nimmt, man setzt sich ins Auto, fährt ein paar Stunden.
7, 8 Stunden.
Und ist da.
Also deswegen, das ist schon...
Gibt es, habt ihr UFO-Geschichten gefunden oder so Erscheinungen?
Nee, tatsächlich noch nichts gefunden. Ich habe nur noch mal gefunden, warum das Nixloch heißt. Das Nixloch hat seinen Namen von dem in der Höhle bedeckten Kaliumcarbonat bedeckte Schicht mit dem sogenannten Nix. Also das ist so eine Art Bergmilch.
Ach krass.
Das Nix wurde entnommen, um Krankheiten zu behandeln. Haut- oder Augenkrankheiten. Genau, deswegen heißt das Nixloch.
Geil.
Wegen dem Nix.
Interessanter Fun Fact, ja.
Auch Calciumcarbonat, das ist spannend. Mhm. Was man über den Untersberg im Fazit sagen kann, die meisten Klischees oder die meisten Mythen dort stammen von zwei Buchautoren, die diesen Ort tatsächlich enorm gehypt haben und dort Geschichten erfunden haben, im Sinne von Autorengeschichten erfunden. Und diese Geschichten für bare Münze genommen worden sind. Deswegen wurde dieser Ort also wahrscheinlich so gepusht. Aber wir haben ja dennoch eine Menge herausfinden können, dass man nicht abstreiten kann. Sei es jetzt das, was der Ritter erfahren hat, den es ja wirklich gab.
Und es gibt ja immer noch diesen Kult,
richtig,
der übernommen worden ist.
Ja.
Also von daher, wie sagt man so schön, hinter jeder Geschichte gibt es einen wahren Kern.
Ja. Ja, und die ganzen Hexen und Esoteriker, die dorthin pilgern, die pilgern ja auch aus irgendeinem Grund dorthin.
Ja. Also von daher schon ein wirklich sehr interessanter Berg.
Hätte ich das Wissen von jetzt, wäre ich damals garantiert dorthin gegangen. Also weil ich ja nur 2 Kilometer davon entfernt war.
Und an dieser Stelle möchte ich uns nochmal an den Zuhörer bedanken,
ja,
der uns auf die Spur dieses Berges gebracht hat. Vielen Dank für dieses Thema, für dieses interessante... Ja, für die interessanten Recherchen, und ich hoffe, dass wir auch noch mal ein paar Informationen nennen konnten, die einmal für dich aufschlussreich sind, aber auch für all unsere anderen Zuhörer.
Ja. Und wenn ihr bei der Firma arbeitet, die dort Forst oder irgendwas macht, dann kontaktiert uns auch. Wir können auch Namen und so verheimlichen. Wenn ihr die Wahrheit wisst, dann schildert sie bitte.
Oder in einem Timeslip wart.
Ja, bitte.
Bitte.
Oder wenn ihr irgendwas über den Berg wisst, was wir noch nicht geschildert haben, wäre es mega interessant, diese Info zu bekommen.
Jetzt stell dir mal vor, du bist auf diesem Berg, gehst in diese Höhle rein, denkst du, boah, du setzt dich jetzt kurz hin, isst was, trinkst was, kommst raus und 40 Jahre sind vergangen. Was machst du denn da?
Das ist brutal. Neuanfang.
Neuanfang, ja.
Oh, Wahnsinn.
Eine Sache ist mir aufgefallen, was es nicht gibt aus Mangel an Kultur. Wir haben ja kein bayerisches Urvolk, was dort immer noch lebt. Das ist ja nicht so wie bei den Indianern. Wir haben keine Regeln, wie man sich auf dem Berg verhalten darf. Bei all den anderen Bergen...
Geh nicht in eine Höhle.
Ja, also wir haben dort keine Regeln, die man nicht brechen darf. Also nicht pinkeln, keine rote Farbe oder so.
Stimmt.
Ja. Vielleicht ist das ein Grund, warum so viele verschwunden sind, weil das haben wir schon 2-3 Mal, dieses Thema.
Mhm. Stimmt, hast du recht.
Stimmt, ja. Es sei denn, du hältst dich an die Regeln.
Ja. Was sind die Regeln? Das ist es.
Vielleicht darfst du in der Höhle nicht klatschen. Ja, nicht musizieren.
Naja, der Daniel hat das vorhin gesagt, dieses Phänomen des Pfeifens, wenn der Berg wie ein Schweizer Käse ist und es kommt Ost-West-Wind, dann kann das wie so eine Flöte sein.
Also Geräusche werden da viel wahrgenommen aus den Höhlen, tatsächlich auch Windzüge, und das ist natürlich wirklich, wie Alex schon sagt, das kann halt wirklich, wenn der Wind aus einer gewissen Richtung kommt, da kann ein Flöteneffekt entstehen. Ne?
Du, es reicht ja, wenn Wasser von der Decke tropft in eine Pfütze. Hast ja dann auch so.
Oder wenn aus dem nächsten Loch Calciumcarbonat Dampf entweicht und man dann Visionen bekommt oder desorientiert ist.
Das kann natürlich sein, ja. Hat man so eine Messung schon mal gemacht? Bestimmt, oder?
Das ist ja das Phänomen, der ist ja ein Schweizer Käse. Da kann so viel miteinander verbunden sein. Vielleicht wirklich sauerstoffarme Dämpfe von unten, die hochgetragen werden, man weiß es nicht.
Mhm. Faszinierend.
Faszinierend.
Wie könnt ihr uns erreichen, wenn ihr solche Infos habt? Unten in der Video- oder Podcast-Beschreibung sind Kontakte zu Facebook, Insta, Discord und unsere WhatsApp-Nummer. Da könnt ihr einfach drauf sprechen. Wir hoffen, euch hat dieses Video, dieser Podcast gefallen, und bis zum nächsten Mal.